Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass du, Heiliger Geist, uns bewegst, uns führst, uns leitest und uns auch das richtige Verständnis deines Wortes gibst. Ich fange im Kapitel 6 an, Stephanus. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und voll Weisheit sind. Und für die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Lukas führt ja diese Geschichte so etwas vage ein, chronologisch mit den Worten damals oder in jenen Tagen. Aber um uns mal so ein bisschen Hintergrundwissen zu geben, es war so vielleicht 5 Jahre nach Pfingsten, also im Jahr 35. Die Gemeinde, die hatte ein ziemliches Wachstum erlebt und damit gab es organisatorische Probleme. Die Hellenisten, das sind also Juden, also Witwen in dem Falle, die in der Diaspora, in der Verstreuung waren, die kamen oftmals zurück nach Jerusalem mit ihren Männern und wollten in Jerusalem sterben. Und wenn dann die Männer gestorben sind, dann waren die ohne ihre Familie und wurden halt übersehen. Und im Alten Testament waren Witwen und Waisen schon ein wichtiges Objekt der Pflege, der karitativen Pflege. Um dieses Problem zu lösen, wir haben es gelesen, wurde auch schon öfter darüber gesprochen, wurden 7 Diakone gewählt und die mussten 3 Grundqualifikationen für ihr Leben aufweisen. Zum einen guten Ruf, voll Geistes und voll Weisheit sein. Und es sind so Basisqualitäten, die ich mir für mein Leben und auch für euer Leben wünsche. Guten Ruf kann man vielleicht schaffen, dass man bei den Arbeitskollegen, bei den Nachbarn einigermaßen angesehen ist. Ich hatte mal vor einiger Zeit eine Predigt gehört, da Wolfgang Simson, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der sagte, ich möchte eher sehen, wie du mit deinem Hund umgehst, als dich predigen zu hören. Vielleicht ein Ansinnen, also vielleicht geht ein guter Ruf noch. Voll Geistes zu sein, ist schon eine etwas größere Herausforderung. Und wenn ich so aus meinem eigenen Leben berichten kann, voll Geistes ist für mich manchmal, wenn ich nicht mehr die Kontrolle ist jetzt so ein falsches Wort. Also im Epheserbrief, da steht ja, ihr betrinkt euch nicht mit Alkohol, sondern werdet voll Geistes. Und wenn ich manchmal so bete mit Menschen, dann merke ich so, dass Worte aus einem rauskommen, die sind jetzt nicht von mir persönlich. Oder wo man so ein Drängen hat und das ist so dieses voll Geistes zu sein. Auch kurz davor haben wir, zu Pfingsten sind ja auch die Menschen voll Geistes geworden. Und es ist auch ein Anspruch, den wir alle haben sollen, dass wir voll Geistes sein sollen. Und die dritte Sache ist Weisheit. Da könnte man lange drüber reden. Aber im Jakobus steht 1-5, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und ich wollte es eigentlich den Schülern sagen, aber ein paar sind ja noch dabei. Wenn ihr mal keine Weisheit habt, wenn ich keine Weisheit habe, dann kann ich Gott darum bitten. Und Gott gibt sie uns. Daniel, genau, du kannst beten einfach, wenn du Matheaufgabe nicht verstehst. Oder ich habe auch noch eine tolle Bibelstelle. Ich finde ja, dass bei den Predigten manchmal Bibelstellen, die sind ja das pure Wort Gottes, besser als so unsere menschengesagten Worte. Im Kolosser 2, Vers 8 steht, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, steht zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Ich finde es so wirklich wunderbar, in Jesus, wenn wir in Jesus sind, dann haben wir alle Schätze der Weisheit in uns. Und so erwählten also die Jünger diese 7 Apostel und 2 von denen, die stachen besonders heraus. Und zwar zum einen Philippus und Stephanus. Philippus ist nicht der, wie ich ursprünglich annahm, Autor des Philipperbriefes. Also das ist immer gut, wenn man so Predigten sich vorbereitet, dann lernt man unwahrscheinlich viel dabei. Und ist auch nicht der Apostel, sondern der Evangelist, der nach Samaria ging und der den Kämmerer aus dem Morgenland auf dem Weg nach Gaza fand, wo er zu ihm auf die Kutsche gestiegen ist und ihm das Wort Gottes auslegte, der ihn getauft hat und dann vom Heiligen Geist nach Asdod versetzt wurde. Aber um diesen Philippus geht es ja heute gar nicht, sondern es geht um Stephanus. Und dazu lese ich auch nochmal aus der Apostelgeschichte weiter. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Es wird gesagt, dass ungefähr 8000 Priester in Jerusalem zu der Zeit tätig waren. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrener und Alexandriner und derer von Sizilien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte, also gegen den Tempel und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Da sprach der hohe Priester, verhält es sich so, er aber sprach, ihr Männer, Brüder, Väter, hört. Und da haben wir wieder diesen Geist der Weisheit, aus dem Stephanus redet. Und ich habe letztens wieder eine Predigt gehört, in dem Fall Pastor Latzel, weiß nicht, ob ihr von dem mal was gehört habt, der hat jedenfalls über eine Theologin berichtet, die in Marburg historisch-kritische Theologie lehrte. Und er sagte, wer in Marburg lehrt, der ist so, als wenn er bei Real Madrid spielt, der kann Fußball spielen. In Marburg, wer da lehrt, der kann's. Und das Problem bei dieser Eta Linnemann, die hat auch ein kleines Buch geschrieben, Wahrheit oder Fälschung, war aber, dass die gar nicht richtig an Gott glaubte. Die hat sich bekehrt durch das Zeugnis eines Nepalesen, der ganz frisch bekehrt war. Und in Nepal war es zu der Zeit verboten, Christ zu sein. Und er musste sich verteidigen und hat so brillant geredet, dass sie sagte, das kann nur durch Gott inspiriert sein. Und in ihrem Buch habe ich gelesen, hat sie gesagt, alles, was ich geschrieben habe, schmeißt es weg. Es ist alles, ich glaube, sie hat sogar einen ganz tollen Kraftausdruck benutzt. Aber wie auch immer. Eta fand zum lebendigen Glauben. Und so war auch die Verteidigungsrede, um mal ein schönes Wort zu benutzen, Apologetik des Stephanus. Sorry. Und die erste Frage, die wir uns so stellen, woher, weil der Bericht von Stephanus ist der längste und ausführlichste in der ganzen Apostelgeschichte, woher wusste denn Lukas das? So genau, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und zwar weiß er es von Paulus, der ja damals noch Saulus war. Und diese Rede des Stephanus, die brannte sich wahrscheinlich in sein Herz. Vielleicht stand Saulus da und sagte, kann ich wirklich gut genug sein für Gott? Und er fühlte sich provoziert, als Stephanus sagte, gibt es einen Weg, sicher zu sein, dass Gott mein Vater ist? Gibt es einen Weg, sicher zu sein, dass Gott dich angenommen hat? Gibt es einen Weg, sicher zu sein, dass er dich liebt? Und es ist einzig und allein durch Jesus. Und wenn wir so diese Verteidigungsrede von Stephanus durchgehen, dann erzählt er viel von den Patriarchen, von Abraham, vom Bund, von vielen Krisen, von Siegen. Er erzählt von Mose, vom Auszug aus Ägypten, von der Halsstarrigkeit des Volkes Israel, wo sie nicht Gott vertrauen wollten, sondern selbst die Kontrolle haben wollen. Und ich mache so in meinem persönlichen Leseplan, habe ich gerade Jeremia und jetzt Hesekiel. Und es berührt mich, wie Gott so traurig ist über sein Volk, wo er Gericht ankündigt, aber wo das Volk trotzdem ihre eigenen Wege geht und ihren eigenen Göttern dient. Und wie sie nicht sich zu ihrer, so als Braut hingeben. Und das ist traurig, aber trotzdem ist Gott immer wieder gnädig und gerecht, auch schon im Alten Testament. Und er schreibt davon, wie er den neuen Bund in die Herzen schreiben will. Und wir leben ja Gott sei Dank unter diesem neuen Bund. Er erzählt, wie David Gnade gefunden hat vor Gott und wie Salomo diesen Tempel gebaut hat. Und dann kommen ja diese vermeintlich kritischen Sätze. Dann sagt Stephanus, doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand alles gemacht? Das ist aus Jesaja 66. Und da fingen die Juden an, sich zu ärgern. Und was bedeutet es für einen Juden? Was bedeutet der Tempel für Juden? Der Tempel war der Ort, wo sie Gott begegneten. Und war ja vor gar nicht allzu langer Zeit. Zacharias hat ja zwar nur dem Engel Gabriel, aber eine Begegnung mit Gott gehabt im Tempel. Der Priester war heiliger, der Priester war geistlicher, der Priester war besser als du. Und er ging so als Vertreter rein. Und vielleicht sagen wir, ja, heutzutage leben wir in so einer Kultur, wir haben keine Scham, wir brauchen keinen Priester, der für uns da ist. Aber unser Sohn hat uns auch letzte Woche eine Geschichte erzählt. Da war der bei adligen Menschen eingeladen auf so einem Gutshof mit seiner Frau Sarah. Und die haben zusammen Abendbrot gegessen. Und der ist ein Anwalt gewesen, der saß also ganz aufrecht mit Siegelring da und hat sich sehr gewählt ausgedrückt. Und Josi hat gesagt, er fühlte sich wie in so einen Tolstoi-Roman versetzt. Und irgendwie fühlte er sich nicht zugehörig. Und wir kennen das ja manchmal auch, dass wir nicht zugehörig sind, wenn wir auf einer Geburtstagsfeier, wo wir falsch angezogen sind, eingeladen sind oder wo so ein Zirkel von Intellektuellen ist und wir können vielleicht nicht mithalten. Oder vielleicht im alten Leben, wo man noch in Diskotheken gegangen ist und an einen Türsteher geraten ist und man hatte vielleicht Turnschuhe an oder so oder wie auch immer, man ist nicht reingekommen. Aber die wirkliche Tür, die verschlossen ist, von der wir alle wissen, ist die Tür des Himmels, ist die Tür des Garten Edens, ist die Tür der Gegenwart Gottes. Und weil die Menschen wissen, dass diese Tür eigentlich zu ist, überträgt man diese Scham, die man dabei empfindet, auf jeden anderen Ort. Und Stephanus spricht hier mit so einer Kühnheit, dass er aufschaut und sagt, ich sehe den Himmel offen. Und Stephanus benimmt sich, als sei er ein Priester. Stephanus benimmt sich, als sei er versöhnt, als hätte er Zugang, als hätte er spricht mit so einer extremen Kühnheit. Und er tat so, als könnte er vor das Angesicht Gottes treten, als könnte er vor dem Thron Gottes bestehen. Und wisst ihr, wenn wir vor dem Thron Gottes bestehen, dann braucht man vor nichts Angst mehr zu haben. Und Stephanus verhielt sich hier wie ein Priester. Da war Kühnheit und Mut und das machte die Menschen wütend. Stephanus sagte, der Himmel ist offen, wir können hineingehen. Und das ist der Grund, warum sie ihn beschuldigten, das Gesetz gebrochen zu haben. Sie haben ja nicht nur gesagt, er spricht gegen den Tempel, gegen den hat er ja gesprochen. Sie sagten auch, dass er das Gesetz, gegen das Gesetz spricht, aber das tut er nicht. Das Letzte, was er in seiner Rede sagt, ist, o ihr halsstarrigen Leute, ihr redet über das Gesetz, aber ihr habt es nie eingehalten. Gott hat seinen Gerechten gesandt, aber ihr habt ihn abgewiesen. Und das machte die Leute wütend und da knirschten sie gegen ihn mit den Zähnen. Aber eigentlich war das gar keine neue Lehre. Es war im 2. Mose steht geschrieben, 2. Mose 39, du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen, in Siegelgravur eingravieren, heilig dem Herrn. Und du sollst es anheften mit einer Schnur von blauem Purpur, sodass es am Kopfbund ist. Vorn am Kopfbund soll es sein. Und es soll auf Aarons Stirn sein, damit Aaron die Verschuldung in Bezug auf die heiligen Gaben trage, welche die Kinder Israels darbringen, bei allen ihren heiligen Gaben. Und es soll alle Zeit auf seiner Stirn sein, um sie wohlgefällig zu machen vor dem Herrn. Und hier wird davon gesprochen, wie Aaron, wie ein Priester auszusehen hatte. Und der letzte Vers, der hat es in sich. Unsere Gerechtigkeit reicht nicht. In allem Guten, was wir tun, ist immer noch Unheiliges. Stephanus sagte, ihr habt das Gesetz nie gehalten, aber Gott hat den gesandt, der es für uns gehalten hat. Und was haben die Priester früher getan? Die brachten uns nicht hinein, Opfer brachten uns nicht in so einen heiligen Zustand vor Gott. In unseren heiligen Dingen steckt immer noch Ungerechtigkeit. Und wie gesagt, das ist keine Lehre des Neuen Testamentes, sogar das Alte Testament sagt, dass die heiligsten Dinge noch mit Ungerechtigkeit erfüllt wurden. Das Christentum hat den höchsten und den niedrigsten Standard aller Religionen, wenn man mal so sagen will, dass das Christentum Religion wäre. Jede andere Religion sagt, versuche dein Bestes und vielleicht wird dich Gott akzeptieren. Aber Gott sagt, nur das Vollkommene werde ich akzeptieren, weil Gott vollkommen ist und Gott Vollkommenheit verlangt. Der christliche Glaube sagt, dass man perfekt sein muss, um vor Gott zu kommen. Aber das hat Jesus für uns getan. Und das ist das Evangelium. Jede andere Religion sagt, versuche dein Bestes, erfülle die Standards, vielleicht lässt dich Gott rein, vielleicht wirst du gerettet. Und das Christentum sagt, versucht euer Bestes, das reicht niemals. Auf diese Weise kommt keiner zu Gott. Wir haben einen Gott, der vollkommen gerecht ist, vollkommen heilig ist und der kann das Böse nicht ertragen. Aber wir haben einen Gerechten, den Gerechten, der alles für uns erfüllt hat. Und weil der Gerechte das erfüllt hat, da können wir, und dieser Satz ist nicht von mir, in seinen Rockschößen, in den Rockschößen von Jesus, also sozusagen erhöht uns ein und nimmt uns mit vor Gott ins Allerheiligste. Es gibt einen Philosophen, der heißt Pascal, und der hat sich mal überlegt zu entscheiden, ob das Christentum für ihn die richtige Religion sei. Und er kam zu der erstaunlichen Aussage, dass jede andere Religion entweder mit dem menschlichen Stolz umgehen kann oder mit Verzweiflung, aber niemals mit beidem. Der sagt, jede Religion sagt, strebt danach gut zu sein, und wenn ihr euch anstrengt oder wenn ihr auch scheitert, wenn ihr zu den Besten gehört, könnt ihr es schaffen. Aber das Problem ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir die Normen erfüllen, dass wir die Standards erreichen, dann werden wir mit so einer Überlegenheit erfüllt, mit so einem Stolz gegenüber anderen Leuten. Auf der anderen Seite, wenn wir das Gefühl haben, diese Standards nicht zu erreichen, dann fühlen wir uns gedemütigt und werden von Schuldgefühlen oder Verzweiflung erfüllt. Und das Christentum zerstört beides. Stolz und Verzweiflung. Das Christentum zeigt uns zuerst das Gesetz, das vollständig erfüllt werden muss, und zerstört dadurch unseren Stolz. Und dann zeigt es uns aber den Erlöser, der es vollständig erfüllt hat, und das befreit uns von unserer Verzweiflung. Ich hoffe, dass das verständlich ist, aber ich denke ja. Und das ist der Grund, warum wir einen Priester haben, Jesus Christus, der auf der einen Seite ein vollkommenes Leben gelebt hat und auf der anderen Seite den für uns vollkommenen Tod gestorben ist. Das ist der Grund, weshalb wir vor Gott treten können. Das ist der Grund, weshalb wir angenommen sind, weil sich unser Hohepriester Jesus ganz für uns hingegeben hat. Und wenn wir uns Stephanus anschauen, dann sehen wir, wie so ein Priester gelebt hat. Wenn wir glauben, dass unsere guten Taten uns retten, dann leben wir hinter so einer Fassade der Angst oder des Stolzes. Wenn wir denken, dass wir eigentlich so schon ganz in Ordnung sind mit dem, was wir tun, dann wissen wir trotzdem von der Ungerechtigkeit, von dem ich davor gesagt habe, die in all unseren guten Taten drin sind. Und vielleicht ist es der Grund, weshalb man so schlecht Kritik erträgt oder in so einen Verteidigungsmodus gerät oder andere Menschen niedermacht. Und wenn wir denken, dass unsere guten Taten uns erlösen, dann haben wir nicht diesen priesterlichen Geist, den Geist des Mitgefühls, der Kühnheit und des Dienstes und der Demut. Wenn wir aber wissen, dass wir Sünder sind, die durch Gnade gerettet sind, dann haben wir Barmherzigkeit mit anderen Menschen. Dann werden wir unseren Nächsten lieben. Und Jesus sagt in Matthäus 25, an diesem letzten Tag, dem Tag des Gerichtes, da steht, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn wenn ich hungrig gewesen bin, ihr habt mich gespeist. Wenn ich durstig gewesen, dann habt ihr mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und es ist wichtig, dass wir Barmherzigkeit mit anderen Menschen leben. Zweitens sind Priester mitfühlend. Dieses Herz eines Priesters ist verbunden mit den Menschen, so wie unser Herz auch mit Jesus verbunden ist. Und wie sollen Menschen sein, mit denen man leicht sprechen kann, mit denen jemand kommen kann, der über seine Probleme mit uns spricht. Gestern hatten wir, das ist ja auch nicht immer schön, ja. Also wenn man so eine Gespräche länger führt und die Leute erzählen dir, wie problematisch ihre Ehen sind. Aber wir sollen diesen priesterlichen Geist haben. Und wenn wir uns anschauen, wie Stephanus seine Mörder behandelt hat, dann sagte er: Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und wie konnte er es tun? Weil er den Geist eines Priesters hatte. Ein Prophet, der spricht von Gott zu den Menschen, aber als Priester redest du zu Gott von den Menschen. Wie gesagt, wir sollen Menschen sein, die leicht zugänglich sind. Der dritte Punkt ist, wir können mit Kühnheit vor den Altar Gottes treten. Hebräer 4,6 steht, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese Priester im Alten Testament, die sahen ja sehr, sehr schön aus und waren gut anzusehen. Und wisst ihr, ihr seid auch schön. Gott findet euch wunderbar. Und weil du so angenommen bist, brauchst du auch keine Angst zu haben, deine Meinung zu sagen. Du brauchst, oder wir brauchen uns nicht davor zu fürchten, was andere Leute über uns denken. Und der letzte Punkt vielleicht ist, dass Priester für Menschen beten. Wir sehen, wie Stephanus für die Menschen betet, die ihn töteten. Und es gibt bestimmt Menschen in deinem Leben, denen Gott egal ist, aber trotzdem sollte es uns nicht davon abhalten, sie vor Gott zu bringen. Stephanus betete für seine Feinde. Lasst uns wenigstens für unsere Freunde beten. Für unsere Nachbarn beten. Im Samuel steht, Samuel ist eine tolle Bibelstelle, 1. Samuel 12, 23. Was mich betrifft, so sei es fern von mir, dass ich mich gegen den Herrn versündigen sollte, indem ich es unterlasse, für euch zu beten. Und meine Bitte ist, dass wir uns nach dieser Kraft des Heiligen Geistes ausstrecken, dass wir so einen priesterlichen, so einen Heiligen Geist in unserem Leben bekommen. Der Himmel ist offen. Jesus hat alles für uns getan. Lasst uns wirklich danach ausstrecken. In Jesu Namen. Amen.